Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast.
Sami Molcho ist einer der bekanntesten Pantomimen der Welt. Auftritte in über 50 Ländern, immer in der Welt unterwegs und seit 40 Jahren an seiner Frau Haya Molcho, seine Frau wie gesagt. Sie hat während dieser Reisen Rezepte gesammelt und ist mittlerweile eine sehr erfolgreiche Gastronomin. Die beiden waren zu Gast in SWR 1 Leute und Sami Molcho hat verraten, dass er auf der Bühne stehen, dass das für ihn nicht alles ist. Der hat nämlich noch ein ganz anderes Hobby. Er repariert gern Dinge.
Er ist nicht nur ein Tüftler, er hat diese Disziplin, nicht aufzugeben.
Und ich habe die Geduld. Wenn ich die Zeit habe, dann habe ich die Geduld zu suchen, die Sachen. Das Schöne ist mit meinen Kindern, wenn das Spielzeug war kaputt, es heißt, entweder war kaputt oder Batterien waren leer. Deswegen haben sie den Ausdruck gebaut. Papa, kannst du das batterieren?
Also das hat Sie geprägt. Inwiefern konnten Sie denn für Ihre Kinder da sein, wobei Sie ja ganz viel unterwegs waren? Sie waren immer auf Reisen, Sie waren als Pantomime weltweit gefragt. Kommt dann irgendwann, ich glaube, Sie sind jetzt 81, kommt irgendwann das schlechte Gewissen hoch, dass man nicht genug für seine Kinder da sein konnte?
Also schlechte Gewissen habe ich nie gehabt. Das war eine Entscheidung. Ich möchte erleben und leben mit den Kindern. Und ich bin ausgestiegen mit ausverkauften Häusern und so weiter. Ich sage, okay, das habe ich schon erlebt, jetzt möchte ich was anderes. Die Professur, die ich genommen habe, hat mir den Vorteil gegeben, mindestens 3 Monate am Jahr war Freizeit in den Universitäten. Diese Monate habe ich keine externe Sachen genommen. Ich war rund um die Uhr mit Familie. Und so weiter. Und das war schön.
Das war die intensive Zeit.
Sehr intensiv.
Einfach da sein für Sie.
Und jetzt macht es den Eindruck, dass jetzt, Haya Molcho, Sie richtig durchgestartet sind mit Ihrem Unternehmen. Mhm. Muss dann der Mann kürzer treten?
Ja. Er muss kurz, das ist ganz klar, wir würden uns lügen. Ich war damals jeden Tag zu Hause. Jetzt, wenn er den Kühlschrank aufmacht, hat er nicht mehr das, was er früher hatte.
Muss er ins Restaurant kommen.
Dann kommt er ins Restaurant und wir haben ihn sehr gerne im Restaurant. Ja, es hat sich sehr viel geändert. Ich bin sehr viel unterwegs. Wir haben jetzt auch ein Kochbuch in Tel Aviv geschrieben, das Tel Aviv bei Nanny. Wir waren 1 Monat in Tel Aviv. Wir haben 20 Personen. Es nimmt Zeit, ja. Und ich habe das Glück, genau wie wir gesagt haben, Partnerschaft ist auch tolerieren und gönnen. Und deshalb gönnt mir jetzt meine Zeit. Und deswegen, genau wie gesagt, wir haben kein schlechtes Gewissen. Es ist so, wie es ist jetzt momentan. Und wenn ich wieder mehr Zeit haben werde, dann werde ich wieder kochen zu Hause, da sein. Es kommt auch diese Zeit wieder.
Ihre Wurzeln liegen in Israel. Sie sind bekannt geworden eben mit der israelischen Küche. Mhm. Ist es auch eine koschere Küche? Ich glaube nicht.
Nein, wir sind überhaupt nicht orthodox. Ich esse auch sehr gerne Prosciutto. Nein, die israelische Küche kann ich ganz kurz beschreiben. Das ist eine Sammlung, eine Weltküche. Weil damals kamen alle Juden nach Israel, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Jede Stamm, ich bin rumänische Abstammung, ja. Ich habe die rumänische Küche kennengelernt. Sami spanische Abstammung. Also jedes unserer Neighborhood, Nachbarschaft, war die Welt. Und diese Inspiration der Mütter, der Väter, haben wir kombiniert mit der Sonne, mit der mediterrane, orientalische, palästinensische, libanesische Küche zusammen. Und das wurde dann diese israelische Küche. Ich kann dir ein Beispiel sagen, Falafel. Gibt es Falafel mit Kichererbsen? Heute adaptiere ich das, ich mache das mit Popcorn und Mais. Also diese Kombination macht die israelische, mutige israelische Küche, die also eigentlich sehr, sehr gefragt ist jetzt momentan.
Sie hören SWR 1 Leute der Woche. Und was war das für ein Hin und Her in der vergangenen Woche? Horst Seehofer, der Bundesinnenminister und die Kanzlerin im Dauerstreit, wenn es um die Asylpolitik der Republik geht. Zu Gast in SWR 1 Leute am Montag nach dem angebotenen oder auch angedrohten Rücktritt Horst Seehofer war der Politikwissenschaftler Professor Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim. Und Leute-Moderator Wolfgang Heim wollte von ihm wissen, gibt es da nicht noch viele andere Probleme, um die sich die Politiker in Deutschland kümmern sollten?
Ja, das wäre schön, wenn über die geredet würde, etwa der Wohnungsnotstand, etwa der Klimawandel, der uns wirklich beschäftigen sollte und auch der Pflegenotstand. Und das sind alles Bereiche, die werden zugedeckt durch diese Scheindebatte. Das ist nicht gut.
Pflegenotstand, hat Herr Spahn nicht angekündigt, sich demnächst Gedanken machen zu wollen?
Das ist bemerkenswert, ja. Da ist ein Minister, der dafür zuständig ist und der fängt jetzt an, drüber nachzudenken, wie man das Problem lösen könnte. Er hat sogar in Aussicht gestellt, dass er in einem Jahr eine Lösung haben wird.
Doch schon.
Schon, ja. Und dass da ein Verdruss entsteht auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger, die sagen, wir wollen diese taktischen Spielchen nicht, sondern wir wollen bei wichtigen Themen Lösungsansätze haben, das ist verständlich.
Wohnungsnot, also der Umstand, dass man als Normalverdiener in den großen Städten keine bezahlbare Wohnung mehr findet, das ist ja ein Stück weit auch die Aufkündigung eines Gesellschaftsvertrages, wonach man von seiner Arbeit leben und damit auch wohnen können muss.
So ist das. Und das ist dann unmittelbar spürbar für diejenigen, die davon betroffen sind, wenn sie auf Wohnungssuche sind und etwa in Ballungszentren für kleine Wohnungen exorbitant viel Geld zahlen sollen und dafür dann aber auch noch in einer Schlange mit 50 anderen Interessenten. Da geht etwas verloren, auch von der sozialen Perspektive.
Kommt noch dazu, dass sich auch Arbeitsbedingungen dramatisch geändert haben und noch dramatischer ändern werden. Also dass die Sicherheit, die wir jetzt beispielsweise hatten, irgendwann mal mit einem Job anzufangen und wenn man sich nicht vollkommen blöd anstellt, kann man den auch sehr, sehr lange machen, dass es diese Gewissheit und Sicherheit nicht mehr gibt.
Ja, so wie eigentlich alles um uns herum schneller und auch unsicherer geworden ist. Und das kann man nun als eine Chance sehen und sagen, diese Dynamik, die ist auch interessant, die ist mit Änderungen verbunden und mit Weiterentwicklung. Und man kann sie aber auch als bedrohlich empfinden. Und wir wissen, dass beispielsweise das Glücksempfinden von Menschen stark von dieser Sicherheitswahrnehmung abhängt. Dass man sagt, gerade in sich schnell wandelnden Zeiten braucht man einen Anker. Etwa die Wohnsituation. Das ist eine wirklich wichtige Aufgabe für die Politik.
Apropos Sicherheit, wie sicher ist es, dass die Koalition hält? Stand jetzt?
Ja, das ist gar nicht sicher. Da kann jederzeit noch mal irgendetwas passieren. Aber immer mit dem Kalkül aller Beteiligten, wie wäre es denn, wenn die platzt? Haben wir davon einen Vorteil oder geht es uns dann noch schlechter als jetzt?
Nach den Erfahrungen der letzten Wochen würden Sie sagen, was garantiert bleiben wird, ist die Fraktionsgemeinschaft bestehend aus CDU und CSU?
Es sei denn, die Verzweiflung unmittelbar vor der bayerischen Landtagswahl ist so groß, dass sich Söder davon einen Befreiungsschlag, so einen allerletzten Akt verspricht. Glaube ich aber nicht. Die Fraktionsgemeinschaft wird bleiben.
Und die Angst vor Neuwahlen bleibt auch?
Die bleibt auch.
Bei fast allen Beteiligten.
Genau. Und das ist wiederum eher eine Garantie dafür, dass es keine Neuwahlen geben wird, weil sich viele ausrechnen. Danach haben wir noch ein dickeres Problem.
Carsten Stahl ist ein gewaltiger Mann, ein Hühne und ein Mobbingopfer. Kaum zu glauben, wenn man ihn so sieht. Sehen können Sie ihn bei uns im Netz, swr1.de. Da gibt es den Leute-Videomitschnitt. Oder vielleicht kennen Sie ihn ja auch aus der Fernsehreihe Privatdetektive im Einsatz. Da hat er den Detektivchef gespielt. Aus dem Opfer wurde ein Täter und schließlich ein Vater, dessen Sohn am zweiten Tag in der Grundschule mit einer blutigen Nase nach Hause kam. Das war der Wendepunkt. Jetzt ist Carsten Stahl Anti-Mobbing-Trainer, geht bundesweit an Schulen, um aktiv gegen Mobbing vorzugehen.
Ich hatte letztens in Schönebeck eine Veranstaltung mit 3 Schulen zusammen. Das waren 650 Teilnehmer mit Lehrern und Schülern. Ich mache aber diese jetzt mittlerweile auch schon Workshops für Lehrer und auch Sozialarbeiter.
Weil es auch da ein Tabuthema ist?
Weil es ein Tabuthema ist und die sind jeden Tag damit konfrontiert, auch selber. Letztes Jahr waren 45.000 Gewalttaten gegen Lehrer. Die muss man ausbilden, die muss man schulen, denn es ist immer noch nicht, und dafür kämpfe ich auch seit Jahren, noch kein Teil der Ausbildung. Das ist wichtig.
Welche Reaktionen haben Sie denn dort erlebt? Was sind die typischen Reaktionen, wenn Sie an die Schule kommen?
Also hier ist es ja so, man hat mal eine Veranstaltung, die außerhalb der Schule sind. Bei 650 Schülern, das ist fast nicht jede Aula. Das haben wir gemacht in so einer Halle, die wir angemietet hatten. Dann kamen die dahin. Ja, das ist immer die gleichen Bilder. Bis jetzt hatte ich 32.000 Teilnehmer. Am Anfang, die Schüler kennen mich aus meiner damaligen Fernsehsendung und die bewundern mich, für die bin ich ein Idol.
Sie waren da ein ermittelnder Privatdetektiv, Kampfsport erprobt, da waren Sie so eine Identifikationsfigur.
Genau, wenn man dazu will, ich war so ein Idol und viele meiner Sprüche oder meiner Worte sind für viele Legende. Und dann stehst du da als dieser Typ, den die alle bewundern und auf einmal nimmst du ganz andere Töne. Ich sage immer dann zu denen, wisst ihr kennt mich, viele von euch kennen mich aus dieser Sendung, aber über die Sendung werde ich nicht eine Minute reden. Ich werde mit euch über das Leben reden. Ich möchte mit euch über Geschichten reden, die mich geprägt haben, die mein Kind geprägt haben. Und dann beginne ich. Und am Anfang ist halt noch so ein bisschen, bei manchen der ein oder andere, ich sage immer bei den sogenannten, den Cool Kids, immer noch auch mal ein flotter Spruch und auch so ein bisschen Achselzucken oder verschränkte Arme. Und wenn man dann 2,5, 3 Stunden mit denen da zusammen ist und hinterher wirklich Totenstille ist und alle aufstehen und ein Bekenntnis gegen Mobbing unterschreiben von Herzen für Herzen, dann ist das sehr, sehr bewegend.
Ja, Sie beschreiben Mobbing als eine Art Geschwür. Wie entsteht dieses Geschwür?
Dieses Geschwür Und das ist das Traurige, es fängt schon heute in der Kita an. Das liegt zum Teil mit dem, was wir ihnen selber vorleben. Das liegt darum, dass da eigentlich Respekt und Toleranz ja vom Elternhaus vermittelt werden müsste. Und viele tun das auch, aber es gibt auch welche, da ist das nicht so Thema. Und wenn ich heute schon sehe, dass in den Kitas die Kinder sich gegenseitig fertig machen, wegen den kleinsten Sachen. Natürlich nicht überall, bei den Kitas ist das schon noch eine Frage, wo man aufwächst. Aber spätestens, wenn sie in die Grundschule kommen. Und das ist ja genau mein Ansatz gewesen. Mein Sohn ist nach 2 Tagen Grundschule zum Opfer von Mobbing und Gewalt geworden. Und da habe ich gemerkt, wie schlimm es ist. Und dann habe ich mal hingeguckt und sehe, es ist überall.
Gerade Jungs sind mehr vom Mobbing betroffen als Mädchen. Woran liegt das? Ist das an diesem Rollenbild festzumachen?
Also sagen wir mal, dafür muss man erstmal die 5 Gesichter von Mobbing aufzählen. Also es ist gar nicht so. Es ist bloß so, die Jungs benutzen das, was man am meisten sieht. Mobbing hat 5 Gesichter, das sind die zentralen. Das Beleidigen, das tun junge Mädchen. Das Lästern, das sind mehr die Mädchen. Das Schlagen und Trägen, das Zentrale, was du sofort aus siehst, durch eine Gewalttat, das sind mehr die Jungs. Und dann tun sie beide eins gemeinsam. Sie lachen und akzeptieren. Und damit werden Menschen gedemütigt. Und das verschwimmt mittlerweile. Man kann gar nicht sagen, mehr oder weniger. Es ist überall. 90% aller, die in meinen Kursen waren, haben zugegeben, sie waren schon Opfer von Mobbing. 90% haben auch zugegeben, sie waren schon Täter. Und 60 bis 70 schauen weg, weil sie nicht zum Opfer werden wollen.
SWR 1, Leute der Woche.
Hänseln, ein bisschen ärgern, mal den Rucksack verstecken, Sachen, die Kinder und Schüler schon immer gemacht haben, dass sich aber Kinder und Jugendliche verprügeln, das Ganze filmen und dann noch ins Netz stellen, sich regelmäßig ein Opfer aussuchen, das ist Mobbing und hat inzwischen eine ganz andere Qualität angenommen. Pro Woche gibt es 500.000 Mobbingfälle an deutschen Schulen. Und einer, der dagegen vorgeht, weil er einst selbst zum Opfer wurde, ist Anti-Mobbing-Trainer Carsten Stahl. Und er sagt,
Mobbing ist überall. Es gibt keine Schule, an der es keine Mobbingfälle gibt. Und jede Schule und jeder Direktor oder Lehrer, der sagt, an seiner Schule gibt es kein Mobbing, der lügt, aus Angst, als Problemschule dazustehen.
Sie haben das selbst in der Familie erlebt. Ihr Sohn kam nach 2 Tagen Schule nach Hause, war verprügelt worden. Sie sind dann an die Schule gegangen. Welche Reaktion haben Sie dort erlebt?
Ja, die Reaktion, die leider viele Eltern erleben. Erstmal, dass man das Gefühl hat, dass man sich dafür rechtfertigen muss, das zu tun. Und dann wird dann so ein bisschen so ein Umkehrschluss aus der Verzweiflung, auch der Hilflosigkeit der Direktor ja meistens oder der Lehrer gesagt, ja, wir müssen erstmal schauen, was ihr Sohn oder ihre Tochter getan hat. Da wird man im Endeffekt, das Opfer wird dann noch zum Täter abgestempelt. Und da habe ich dann sofort reagiert und gesagt, wie bitte? Mein Sohn ist seit 2 Tagen hier an der Schule. Der hat gar nichts gemacht. Der wurde von 4 verprügelt, die alle noch älter waren. Und dann merkt man so ein bisschen diese Hilflosigkeit, wie man dann auf Zeit spielt. Und ich bin nur nicht jemand, der das auf sich beruhen lässt. Und aber das Problem, so geht es allen Eltern. Und wenn man natürlich hilflos ist und sich abwimmeln lässt, dann geht das immer weiter.
Man merkt bei Ihnen total, wie engagiert Sie bei diesem Thema sind. Sie werden mit der Stimme immer wieder laut. Steckt da auch immer noch diese alte Wut drin, die Verletzung von Ihnen?
Wissen Sie, bei mir hat das System auch komplett versagt. Ich wurde fast in den Selbstmord getrieben. Und das passiert jeden 2. Tag in Deutschland. Kinder werden durch Wegsehen, durch Verharmlosen und durch Nichthandeln in den Selbstmord getrieben. Da sollte man wütend sein. Wir hatten auch 3 Amokläufe wegen Mobbing. Da entsteht ein bisschen Wut. Vor allen Dingen, wenn Sie, das habe ich nämlich, mit den Eltern von vielen toten Kindern sprechen. Und diese Verzweiflung, die macht mich betroffen und auch sehr wütend.
Mobbing ist ein Thema, was mehr und mehr zunimmt, auch durch Cybermobbing. Da ist es noch gefährlicher, weil da auch das Mobbing nach der Schule nicht aufhört. Es geht den ganzen Tag weiter. Mhm. Und die Kinder sind letztendlich auch noch anonym und niemand kann sich wehren. Wie sieht denn da eine Prävention aus?
Die Prävention ist die gleiche. Mobbing hat viele Gesichter. Cybermobbing ist nur, was sie sonst in einem Klassenverband eine Weile braucht, bis sich rumgesprochen hat, ist da mit einem Knopfdruck in der ganzen Schule, vielleicht in der ganzen Stadt. Und die Prävention ist, im Herzen zu berühren, dass man versteht, dass das entwürdigend ist, dass man Menschen damit verletzt, ja sogar und besonders durch Cybermobbing in den Selbstmord treiben kann. Und nur wenn man mit den Schülern spricht, auch mit den Lehrern, und sie dafür ein Bewusstsein schaffen gegen Mobbing, kann man das eindämmen und langfristig verhindern. Nur so ist es möglich.
Gibt es da einen Wertekatalog, dass man sagt, wir stellen jetzt auch Regeln auf, wie man miteinander natürlich spricht? Was ist
genau
der Inhalt?
Also, aber erstmal, bevor man einen Wertekatalog aufstellt, muss ja erstmal bewusst sein, dass die Kinder überhaupt wissen, was sie da machen. Manche Kinder wissen gar nicht, dass da was Schlimmes ist. Oder das machen doch alle. Und wenn man das aber, dieses Bewusstsein geschaffen hat, dass sie sagen, oh, wir wollen etwas verändern, gemeinsam ein Zeichen so dagegen zu setzen, dann kann man einen Wertekatalog aufstellen. Ich bringe es an die Schulen sogar immer sogenannte Chem-Stahl-Buddies. Das sind früher Streitschlichter, klingt nur schöner. Und die sind Anlaufstellen. Und man vermittelt ihnen genau einen Wertekatalog und einen Handlungskatalog, wie verhalte ich mich.
Was ist da Punkt 1? Was ist der wichtigste Wert?
Ihr seid gemeinsam stärker als jeder Einzelne. Und ihr seid nicht stark, wenn ihr die Schwachen fertig macht. Ihr seid stark, wenn ihr nicht wegschaut und wenn ihr gemeinsam hilft. Wir sind alle unterschiedlich und wir müssen jeden so respektieren und akzeptieren, wie er ist. Und das fängt mit uns selbst an. Die meisten Täter von Mobbing waren selber Opfer. Und die wissen das im Herzen. Aber sie folgen der Gruppendynamik und dem Gruppenzwang. Und das muss man durchbrechen.
Wie sie wollten wir Mädels in den 80ern sein. Cool, Frontfrau einer Band und dann auch noch so hübsch. Nena, oder wie sie im wirklichen Leben heißt, Gabriele Susanne Kerner aus Hagen in Westfalen. Mit ihrem Hit 99 Luftballons schaffte sie es an die Nummer 1 der Charts in Deutschland, Österreich, der Schweiz und sogar Großbritannien. Und in den US-Charts kletterte sie damit auf Platz 2. Sensationell. Und ihr Herz hat ein Mann aus Esslingen erobert. Philipp Palm, seit 24 Jahren sind die beiden zusammen. Und Nena hat diese Woche in SWR1 Leute erzählt, dass sie schon sehr lange eine Verbindung zu Stuttgart hat.
Also meine Verbindung zu Stuttgart ist, dass ich hier als Kind sehr viel war, weil ich Verwandtschaft hier hatte, die inzwischen dann in Wien leben. Deshalb hatte Stuttgart für mich immer sowas von, ja, wir fahren nach Stuttgart von Hagen aus. Das war eine weite Strecke und ich fand das immer super spannend. Dann habe ich natürlich meinen Mann hier. Nee, Quatsch. Ich habe einen Mann seit 25 Jahren, den ich sehr liebe. Der sitzt hier auch gerade.
Den können wir vielleicht auch gerade mal zu Wort kommen lassen. Der Philipp Palm nämlich. Du bist auch Musiker. Wie ist es für dich jetzt hier zu Hause zu sein in der Gegend? Komm gerade mal zum Mikro.
Ja, das ist immer schön natürlich. Ich bin nicht so oft hier, weil wir leben ja in Hamburg und das ist ja doch eine längere Strecke. Und ich freue mich natürlich.
Und es gibt ganz viele Menschen, die deinen Vater explizit auch kennen. Denn dein Papa ist Standesbeamter.
Stimmt, den kennen viele, ja.
Und ihr habt für euch aber beschlossen, nee, heiraten wollt ihr nicht. Aus welchem Grund?
Na, schauen wir mal. Dinge ändern sich. Überzeugungen ändern sich. Ich dachte immer, dass Heiraten für mich nicht dran ist. Und für Philipp war das jetzt auch nicht vordergründig. Ich meine, wir leben seit 24 Jahren zusammen. Wir haben zwei Kinder miteinander. Philipp hat meine ersten Kinder mit großgezogen. Inzwischen haben wir einen eigenen Enkel. Also wir haben schon so viel miteinander erlebt und
Ihr seid auch gerade ganz innig und haltet Händchen, also das den SWR1-Hörern zu übersetzen, was hier im Studio passiert. Also kann sein, dass ihr vielleicht doch mal heiratet und gibt es dann einen Standesbeamten, Herrn Palm?
Also würde dein Vater das noch machen? Dürfte der das noch? Er ist doch pensioniert. Schauen wir mal. Aber das Händchen halten ist so ein Ding, das ist einfach das Coole in so einer langen Beziehung. Also ich hätte mir das nie vorstellen können, du wahrscheinlich auch nicht, 25 Jahre mit derselben Frau rumzulaufen. Aber das hat eine Qualität. Ich kann das nur jedem empfehlen. Ich will hier keine guten Ratschläge geben, aber es ist einfach cool, dran zu bleiben in einer Beziehung mit allem, was das Leben so liefert. Sich immer wieder neu ineinander zu verlieben und sich immer auch wieder neu füreinander zu entscheiden.
Wie auch dann für eure Arbeit eigene Räume, dass ihr sagt, na, wir brauchen auch mal eine Auszeit voneinander. Gerade wenn ihr ja so oft so innig miteinander zu tun habt, braucht man ja auch einen eigenen Freiraum.
Wir eher nicht so.
Wir machen schon sehr viel zusammen.
Ja, wir haben den Freiraum eher dadurch, dass wir beide so auch durch die Gegend reisen und viele Sachen machen.
Gibt ja da theoretisch verschiedene Theorien dazu. Ne? Wir lieben es, dass wir eben auch wahnsinnig viel zusammenarbeiten. Ne? So, und nicht, ja. Wir haben nicht unterschiedliche Jobs und erzählen uns dann
abends, was wir da vielleicht mal machen. Könnt ihr euch auch gerade über die Arbeit dann wieder auch neu kennenlernen.
Erkennen. Wir sollten mal Paartherapie für andere starten. Als Role Model.
Begonnen hat Nenas Karriere vor 41 Jahren mit der Band The Stripes. Ruckzuck gründete sie ihre eigene Band und hatte mit 24 Jahren schon Rekordplattenverkäufe zu verzeichnen. Nena ist Pop-Ikone, Mutter, Oma, Gründerin einer freien Schule in Hamburg und Castingshow-Jurorin und Fan von Dave Stewart von den Eurythmics. Mit ihm hat sie den Song Be My Rebel geschrieben. Nicole Köster wollte von ihren SWR1-Leute wissen, wie kam es denn überhaupt zu der Zusammenarbeit?
Dave und ich haben uns kennengelernt, weil er mich immer schon mal treffen wollte. Und ich war in Los Angeles letztes Jahr und habe dort meine ersten Live-Konzerte in Amerika gespielt. Also in New York, Los Angeles und San Francisco. Nicht die schlechtesten Städte für sowas.
Kann man mal machen.
Und als wir dann in L.A. waren, hat er angerufen. Das hat er wohl mitbekommen, ob ich nicht vorbeikommen will, mit ihm einen Song schreiben. Und dann war ich plötzlich bei ihm im Wohnzimmer. Das war für mich sehr abgefahren, weil ich war immer Eurythmics-Fan. Und dann mit Dave plötzlich da so zu sein. Das war echt cool. Meine ganze Family und ein paar Freunde waren noch mit. Es war sehr, sehr lustig. Ich bin da mit 8 Leuten angerauscht und wir haben so gelacht, weil es ist, da gibt's auch ein schönes Interview von uns beiden im Internet. Da erzählen wir diese ganze Geschichte.
Hatte er den Song schon fertig für dich, weil er wusste, der passt auf dich?
Nee, überhaupt nicht. Also wir sind dann in sein kleines Studio gegangen, nachdem meine ganze Family dann ins Café um die Ecke gerauscht ist. Seine Gitarre und dann hat er so einen Riff gespielt und dann ging das los. Und nach 4 Stunden war der Song fertig. Ja, und das war so eine echt schöne Begegnung. Dann haben wir dieses Video gemacht. Und er war dann auch mal, er war auch in meiner Fernsehshow. Ich habe ja im ZDF da mal so eine Tribute-Show gemacht, wo ich sehr, sehr viele tolle Gäste hatte. Sammy Deluxe war da, die Wanders aus Österreich und Daniel Wirtz und viele Menschen, auch aus Japan, eine Mädchenband, eine richtige Kultband. Und ja, so ist die Zusammenarbeit mit Dave Stewart entstanden. Und weil du gesagt hast, du hast mich da erst nicht erkannt, das geht mir oft so. Ich habe ja auch mit Sarah Larsson einen Song gemacht. Also wenn ich mit anderen Künstlern zusammen bin, so auch wie mit Jana gestern. Das,
mit Jana Nannini gestern auf der Freilichtbühne Kindesberg, ja.
Das inspiriert halt, auch wieder nochmal auf andere Ebenen zu gehen, so wenn man singt.
Und bei dem Titel Be My Rebel, wie viel Rebell steckt in Nena?
Ja, darüber haben Dave und ich uns auch komplett verständigt. Also für uns war beide klar, wir empfinden uns beide als Rebels irgendwie in diesem Leben. Ja, wir haben beide festgestellt, dass wir sehr, sehr offen sind, immer wieder darauf bedacht, das Neue im Leben zu wertschätzen und das auch zu genießen. Sobald eine gewisse Routine aufkommt in unserem Leben, sind wir beide Menschen, die dafür sorgen, dass das dann sofort auch wieder gebrochen wird auf eine Art. Also wir hatten beide mit diesem Lebensgefühl, das war die Zeile, die mir als erstes einfiel zu seinem Riff, Be My Rebel. Und ja, dann haben wir uns so angeguckt und das war für uns beide doch sehr, sehr stimmig.
Und gehört zum Rebellentum nicht auch, dass man auf Widerstände im Leben trifft und diese überwinden muss? Oder wie nimmst du das wahr?
Nee, also Widerstände im Leben sind Herausforderungen auf jeden Fall. Aber sobald ich im Widerstand bin mit den Widerständen, die ich mir in dieses Leben hole, dann bin ich kein Rebel. Also wenn ich für mich im Widerstand bleibe und da verharre und da geht's irgendwie in keine Himmelsrichtung. Der Widerstand ist nicht das Gefühl, was mich in diesem Leben weiterbringt.
Sie hören SWR1 Leute der Woche und wir stellen wieder fest, wir haben rund 80 Millionen Fußballtrainer in Deutschland, alles Hobbytrainer natürlich. Einer, der wirklich weiß, wie es geht, ist Daniel Nizkowski. Er ist der Chef der Trainerausbildung beim DFB und Co-Trainer der U21-Mannschaft, die letztes Jahr Europameister wurde. Die über 21, also die Nationalelf, hat es nicht mal über die Vorrunde geschafft. Nicole Köster wollte in SWR1 Leute von Daniel Nizkowski wissen, hatte Jogi Löw Leroy Sané vielleicht doch mitnehmen sollen? Wäre dann alles anders gekommen?
Ja, ist ja immer leicht, das zu beurteilen, wenn man weiß, wie es ausgeht. Ne? Also,
klar.
Und es ist auch leicht zu mutmaßen, dass Leroy jetzt der Mannschaft weitergeholfen hätte. Also Leroy ist ein super Spieler, der tolle Qualitäten hat, der natürlich ein 1-gegen-1-Spieler ist, ein unglaubliches Tempo mitbringt. Und sicher kann der jeder Mannschaft weiterhelfen. Es ging ja dann in der Auswahl, zumindest nach außen ging es immer um Brandt oder Sané. Und wenn ich dann jetzt gucke, wie Julian Brandt gespielt hat, dann würde ich sagen, es war auf jeden Fall kein Fehler, ihn mitzunehmen. Also wenn ich es mal positiv formuliere, dann hat man da sicherlich keinen Fehler gemacht. Dass der Leroy in bestimmten Situationen wahrscheinlich auch interessant gewesen wäre als Spieler, klar.
Weil er eben auch in seinem Club sehr gut spielt, aber in der Nationalmannschaft gar nicht so gut gespielt hat?
Ja, klar. Also natürlich guckt man sich als Trainer an, wie spielt er im Verein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man bei der Nationalmannschaft natürlich nicht so oft hat. Also muss man schon gucken, wie ist die aktuelle Form. Die war im Verein sicherlich gut. Man muss aber schon auch sagen, dass er in der Nationalmannschaft jetzt nicht die gleichen Leistungen zumindest gebracht hat. Und ja, dann muss man als Trainer halt überlegen, ob man hofft, dass es funktioniert oder ob man den Eindrücken vertraut, die man bekommen hat. Und Jogi Löw hat sich, glaube ich, dann eher auf die Eindrücke verlassen, die er dann bekommen hat.
Und war es dennoch zu wenig Angriff mit Gomez und Werner?
Glaube ich nicht, weil man schon die Möglichkeit hatte, mit 2 Spitzen zu spielen. Das ist ja dann in einigen Spielen auch vielleicht aufgrund des Rückstands, aber die Konstellation hat es ja dann gegeben und die hat aus meiner Sicht auch gut funktioniert mit den beiden. Und Sané wäre ja ein ganz anderer Spielertyp gewesen, wäre ja dann eher ein Flügelspieler gewesen. Insofern würde ich den da jetzt nicht mit in den Vergleich reinnehmen.
Sie waren auch Co-Trainer bei Bayer Leverkusen. Bernd Leno hatte auch Chancen, nach Russland mitzukommen, wurde es dann aber doch nicht. Hatten Sie Kontakt?
Wir hatten danach keinen Kontakt, nee. Hat mir natürlich leid getan für Bernd, weil ich Bernd sehr schätze. Wir haben 3 Jahre zusammengearbeitet und halte ihn für einen super Torwart. Das Gleiche gilt natürlich für Kevin Trapp. Also wie das jetzt im Training ausgesehen hat und was da letztendlich den Ausschlag gegeben hat, da denke ich, hat Andi Köpke sicherlich eine klare Entscheidung gefällt. Aber klar, für Bernd hat es mir jetzt persönlich, weil ich ihn kenne, hat es mir leid getan.
Woran lag es denn, dass das Zusammenspiel einfach nicht so geklappt hat? Es gibt da ja auch immer viele Entwicklungen bei der Europameisterschaft. Da war ein großes Thema immer das Packing. Lange Pässe über den Gegner hinaus zu spielen. Jetzt war das gar kein Thema mehr.
Ja, das hat natürlich dann auch was mit der Spielweise des Gegners zu tun, ne? Also dieses Packing heißt ja, wie viele Gegner kann ich mit einem Pass überspielen. Und wenn der Gegner sehr nah am eigenen Tor steht, dann ist der Raum, den ich dafür habe, natürlich sehr klein. Wenn der Gegner mich höher angreift, ist es ein bisschen einfacher. Ich glaube, die Gegner haben natürlich auch erkannt, worin die deutsche Mannschaft gut ist und haben erkannt, dass wenn sie sich selber sehr tief stellen, sie der Mannschaft wahrscheinlich am meisten Probleme machen. Und diese Packing-Pässe sind dann eben auch nicht mehr so einfach. Und ich glaube, der Gegner hat schon auch gut gespielt.
Deutschland ist, wir wissen es, nicht mehr dabei bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Aber es gibt ja noch viele andere Spiele. Spannende Viertelfinalbegegnungen zum Beispiel. Frankreich-Uruguay oder auch Brasilien-Belgien. Gut, auch diese gehören inzwischen der Vergangenheit an. Und zu Gast bei SWR1 Leute war diese Woche vor diesen Begegnungen auch der Chef der Trainerausbildung beim DFB, Daniel Nitzkowski. Nicole Köster wollte wissen, wer seine Favoriten sind und wo er die Viertelfinalspiele schaut.
Ich werde es wahrscheinlich zu Hause gucken oder im Biergarten nebenan. Wir haben nämlich einen sehr, sehr schönen, den schönsten Kölns, würde ich sagen, im Stadtgarten nebenan. Ja, ich bin total gespannt. Also Frankreich finde ich sehr spannend, weil viele junge, interessante Spieler dabei sind. Und Uruguay finde ich im Umkehrschluss interessant, weil das eine ganz, ganz kleine Nation ist, die es trotzdem schafft, immer super Fußballer rauszubringen.
Die waren ja zweimal Weltmeister, glaube ich, 1930 und 1950, schon lange her. Also Frankreich ist ja für viele der klare Favorit. Für Sie auch? Auch auf den Titel?
Nee, eigentlich nicht, weil ich finde, dass die Franzosen jetzt noch nicht so überzeugend gespielt haben. Die haben das letzte Spiel über kollektive, gute Defensivleistung gewonnen und individuelle Qualität, also Mbappé in erster Linie. Und ich glaube aber, dass das, was ich von Brasilien gesehen habe, bis jetzt und von Belgien auch, dass das überzeugender war. Und bei den Brasilianern finde ich es total spannend zu beobachten, wie motiviert die sind. Also wenn man sich die Spieler anguckt, wie die miteinander umgehen, wie die sich abklatschen nach jeder Defensivaktion, wie sich auch ein Gabriel Jesus als zentrale Spitze in der Defensive einbaut, einfach weil die unbedingt den Sieg wollen, das ist schon...
Auch nach der Schmach.
Gerade nach der Schmach, ja. Ne? Also die entwickeln eine unglaubliche Power gerade, die haben eine Wahnsinnsenergie auf dem Platz und die habe ich bei Frankreich noch nicht so richtig gesehen.
Das kann ja auch motivieren. Sehen Sie das aus deutscher Sicht so, dass es uns vielleicht gar nicht mal schlecht getan hat, auch mal so eine Demütigung zu erleiden?
Ja, ich glaube, dass in so einer Krise immer eine Riesenchance steckt. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt über komplett neue Dinge unterhalten. Ich glaube, dass wir daraus ganz, ganz viel ziehen können. Und dass so dieses Bewusstsein, hey, ist nicht alles super, dass das ganz wichtig für uns ist.
Aber gerade dieses nicht komplett neue Dinge, also man hört wirklich raus, dass sich viele wünschen, dass es einen kompletten Neuanfang gibt. Aber so etwas ist wahrscheinlich im DFB auch gar nicht leistbar, weil die Strukturen auch so festgefahren sind, oder?
Ich glaube schon, dass sehr, sehr viel Neues passiert. Wir haben jetzt zum Beispiel die Akademie, die es seit 2 Jahren als Konstrukt gibt und die jetzt gerade dann in Frankfurt gebaut wird. Und da passieren schon ganz viele neue Dinge. Und so in der Spielerausbildung werden einfach auch neue Konzepte gefahren, dass man sich damit befasst, was macht denn so ein Spieler eigentlich? Also der muss wahrnehmen, der muss entscheiden, der muss im Endeffekt dann auch umsetzen. Und wie kriegt man das ins Training rein und wie kann man wieder kreative Spieler herausbringen?
Gucken Sie sich auch was ab von anderen Nationen? Am Samstag ja auch das Spiel Russland-Kroatien.
Ja, Kroatien finde ich ähnlich wie Uruguay eigentlich sehr interessant, weil es auch eine kleine Nation ist, die im Nachwuchsbereich ein sehr, sehr breit gefächertes Bewegungsangebot so für die Spieler bildet. Also die machen nicht nur Fußball, sondern die spielen ganz viele andere Sportarten. Wenn man sich Kroatien anguckt und den Erfolg im Sport, die sind ja in allem gut. Die sind im Basketball super, die sind im Handball top, die haben super Tennisspieler. Also alles, was irgendwie mit dem Ball stattfindet, ist trotz einer Einwohnerzahl von 4 Millionen, glaube ich, sind es, ist super ausgebildet und die sind einfach, da ist der Einzelne sehr, sehr breit aufgestellt. Das ist interessant.
Russland hatte jetzt 9 Tore bisher, Kroatien 8, aber was heißt schon Statistik wahrscheinlich? Da kann man nichts rauslesen.
Nee, nicht wirklich, weil das natürlich immer was mit dem Spiel zu tun hat, was da gespielt wurde. Aber klar, Kroatien hat schon offensiv richtig Power und ich denke auch, dass die sich da durchsetzen werden.
Ja, da war er der Wahrsager und in dem Fall hat er recht gehabt. Sie haben sich durchgesetzt, das haben Sie in den Nachrichten gehört oder auch vielleicht live, weil Sie Zeuge des Autokorsos wurden, auch mit den Ohren. Das heißt, das Halbfinalspiel England-Kroatien findet am Mittwoch statt. Davor am Dienstag treffen Belgien und Frankreich aufeinander. Und dann wissen wir auch, wer nächste Woche im Finale steht.
Eins gehört. SWR 1.